Deutschlandfunk, Andruck.
In der DDR waren Frauen, etwa in technischen Berufen, besser vertreten als in der BRD. Zudem gab es eine flächendeckende Betreuung auch für kleine Kinder und damit in der Regel nicht die im Westen übliche 3-Jahres-Pause im Job. So die üblichen Bilder vom Arbeitsleben in Ost und West. Wenn es aber für die Frauen im Osten so viel besser stand um die Gleichstellung im Beruf, dürften ja auch Sexismus und Diskriminierung weniger ausgeprägt gewesen sein als im Westen. Das, Sie ahnen es, war allerdings nicht so. Sexismus im Betrieb, so der Titel der Studie, die die Historikerin Henrike Vogtländer vorgelegt hat. Eine weitere Geschichte des Patriarchats. Mein Kollege Markus Heumann hat sie gelesen. Seine Besprechung beginnt mit einer passenden Aussage von Walter Ulbricht.
Das Glück besteht eben nicht mehr darin, dass man, wenn man zu Hause kommt, dass einem die Filzlatschen nicht wahr entgegengebracht werden. Das ist nicht mehr Mode, liebe Genossen.
So versuchte SED-Chef Walter Ulbricht auf dem 6. Parteitag 1963 seinen männlichen Genossen gewisse Standards von Emanzipation zu vermitteln. Denn die Gleichberechtigung der Geschlechter gehörte von Anfang an zum politischen Wertekanon der DDR, zumindest auf dem Papier. Dass aber in der Realität des sozialistischen Teils Deutschlands sexistische Verhaltensweisen keineswegs auf dem Müllhaufen der Geschichte gelandet waren, verdeutlicht nun eine Studie exemplarisch am Arbeitsleben in 2 großen DDR-Kombinaten, dem VEB Carl Zeiss Jena und den Leuna-Werken im sachsen-anhaltinischen Chemiedreieck.
Unter Sexismus wird meist ein Instrumentarium der Machtherstellung und Absicherung verstanden, welches patriarchale Herrschaft durch die Ideologie einer Ungleichheit der Geschlechter, ihrer Festschreibung und Hierarchisierung legitimiert.
Schreibt die Historikerin Heike Vogtländer, die für ihre hier vorliegende Promotionsarbeit eine Vielzahl von Quellen, von Betriebszeitungen bis zu Akten der Betriebsparteiorganisationen, des Eingabewesens und der Staatssicherheit ausgewertet hat. Sie stellt zunächst fest, dass die sowjetische Besatzungsmacht bereits 1946, also noch vor Gründung der DDR, die alters- und geschlechtsunabhängige gleiche Entlohnung für gleiche Arbeit dekretiert hatte. Ende der 1950er Jahre startete die SED dann eine breite Qualifizierungsoffensive für weibliche Werktätige, was zu innerbetrieblichen Konflikten führte. Nicht nur, dass männliche Facharbeiter um ihren Status bangten, so Vogtländer, auch die anfallende Mehrarbeit, die sie aufgrund ihrer zur Fortbildung abwesenden Kolleginnen leisten mussten, erzeugte böses Blut und üble Vorurteile.
So etwa beschuldigten im Bereich der Optik-Rohteilfertigung des VEB Carl Zeiss 1966 einige Arbeiter ihre Kolleginnen, sie hätten als Frauen keinen Sinn für die Technik. Ihnen fehle also eine Art naturgegebenes Gespür für die technische Tätigkeit.
In den späten 80er Jahren war der Anteil berufstätiger DDR-Frauen im erwerbsfähigen Alter auf 90% gewachsen. In höheren Leitungsfunktionen aber blieben sie Exotinnen. Ausgiebig widmet sich die Autorin Dr. Brunhild Jäger, die als Chefin des VEB Filmfabrik Wolfen eine Ausnahme darstellte. Von einstigen Mitarbeitern des Werks als unnahbar beschrieben, entzog sie sich damit offenbar ganz bewusst dem maskulinen Networking im Betrieb.
Hier waren mehrere sich überschneidende Herrschaftsgeflechte durch die SED, die Gewerkschaft, die Kampfgruppen oder das MFS am Werk.
Samt und sonders männlich dominiert und durch gegenseitiges Wissen über private wie politische Verfehlungen, durch Dienstreisen und gemeinsame Alkoholexzesse miteinander verbandelt. Das habe für die Männer aber nicht nur Vorteile gehabt, konstatiert Vogtländer. Wenn etwa ein sexistischer Vorfall innerbetrieblich schon Wellen geschlagen hatte, SED-Mitglieder darin verwickelt waren oder die Sache gar strafrechtliche Relevanz besaß, drohten dem Beschuldigten sogar doppelte Sanktionen.
Die zuständige Parteiorganisation bekam für ihre parteiinternen Verfahren die Ermittlungsakten der noch laufenden Strafverfahren von der zuständigen Kriminalpolizei oder der Staatsanwaltschaft übergeben, um ein parteiinternes Urteil zu fällen, obwohl das Gerichtsverfahren noch nicht abgeschlossen war.
Exemplarisch schildert die Autorin einen Vorfall aus den frühen 70er Jahren, bei dem der Erzieher eines Zeiss-Lehrlingswohnheims als Leiter eines betrieblichen Fotozirkels mindestens 6, teils minderjährige weibliche Lehrlinge, einige davon SED-Kandidatinnen, nackt fotografiert hatte. Die Konsequenzen waren seine Entlassung, Verhaftung und Übergabe des Fotomaterials an die Staatsanwaltschaft. Wie dieser Fall, so können auch andere in dieser Studie aufgrund fehlender Akten nicht gänzlich rekonstruiert und bewertet werden. Diskriminierungen gegenüber Homosexuellen beispielsweise wurden kaum je dokumentiert. Trotz dieser schwierigen Quellenlage leuchtet das Buch auch bislang wenig erforschte Aspekte des Betriebssexismus aus. So den Umgang mit ausländischen Leiharbeitern, etwa aus Algerien, Mosambik, Vietnam und Kuba, die im Fall von Verfehlungen, je nach Abkommen mit dem Entsendestaat, oft augenblicklich zurückgeführt wurden. In den Interviews mit ehemaligen Werktätigen und Funktionären, mit denen die Autorin ihre Studie komplettiert,
distanzierten sich alle von mir befragten Frauen und Männer davon, selbst sexualisierte Gewalt erlebt oder mitbekommen zu haben.
Wobei die Messlatten nicht nur in einem sozialistischen Großbetrieb damals andere waren als heute. Zugleich registrierte Vogtländer bei den Interviewten eine deutliche Distanz zur heutigen MeToo-Debatte. Die Autorin verzichtet darauf, aktuelle Analogien zu untersuchen, dennoch ist der Grundton ihrer Studie ein dezidiert feministischer. Dass jedoch in allen Autorinnenpassagen konsequent dem generischen Maskulinum der Krieg erklärt wird, bringt nicht nur gruselige Wortschöpfungen wie BeiträgerInnen und ArbeiterInnenbewegung hervor, sondern lenkt angesichts des Themas auch vom richtigen Verständnis der sexistischen Top-Down-Hierarchien ab. Etwa, wenn Vogtländer über den Handel mit pornografischem Material im Betrieb schreibt:
KundInnen oder TauschpartnerInnen waren zudem meist KollegInnen aus dem näheren Umfeld.
Wer sich durch solcherlei nicht abschrecken lässt, für den sind die mikrohistorischen Tiefenbohrungen, als welche die Autorin ihre Studie selbst bezeichnet, eine gewinnbringende Lektüre.
Markus Heumann besprach Henrike Vogtländer, Sexismus im Betrieb, Geschlecht und Herrschaft in der DDR-Industrie. Im Christoph-Links-Verlag erschienen, Umfang 471 Seiten, Preis 35 €.